Mein Thema wird sein, wie erreicht man etwas im Leben? Wie werde ich Professor? Wie werde ich Doktor? Wie werde ich Oberstudienrat? Wie werde ich Kind Gottes? Wie werde ich Minister? Weißt du, das ist interessant, wie werde ich Minister? Im deutschen Minister, das ist was ganz Großes. Im englischen Minister ist Diener. Also Minister ist der Diener, der also irgendwo dient, das ist der Minister. Also wie wird man ein Minister im Deutschen? Wir haben das vom Englischen dann nachher, die Antwort, der Diener, der Minister. So, wie wird man, wie erreicht man etwas im Leben? Wie bringt man zu etwas? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Zuerst einmal, gestern habe ich euch gesagt, und ich sage das heute Abend wieder ganz neu, das Leben ist voller unerfüllter Wünsche. Das Leben ist wie ein Traum. Du hast geträumt, hast erwartet, gehofft und so weiter. Das Leben ist voller unerreichter Ziele. Das Leben ist voll unerledigter Aufgaben. Also der Tag müsste 48 Stunden haben. Ich weiß nicht, bei wem das so ist, aber man bräuchte, manche bräuchten sogar noch mehr. Also der Tag, es geht so schnell vorbei. Das Leben ist voller verpasster Gelegenheiten. So, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wäre ich heute schon Millionär. Also wenn. Man ist froh, was man erreicht hat. Aber ich möchte euch jetzt einen Weg lehren, vom Heiligen Geist auch zeigen, wie erreiche ich mehr mit meinem Leben? Wie kann ich mich multiplizieren? Und ich habe ein paar einfache Lösungen vom Wort Gottes her gefunden, die ich euch dann weitergeben möchte, wie man so etwas bringt. Man ist schon froh, wenn man so teilweise glücklich ist. 3/4 oder 40% schon. Oder dass man teilweise gesegnet ist. Wenn wir schon nicht den ganzen Segen haben, wenigstens ein paar Prozent, 30% oder ein Drittel des Segens. Das Leben ist viel zu kurz, zuerst einmal, um das ganze Glück des Lebens zu genießen. Es ist viel zu kurz. Nummer eins. Also man bräuchte 5, 10, 20 Leben. Oder die Bibel lehrt uns ewiges Leben. Wie gewinnt man mehr in seinem Leben? Und ich denke, die Menschen, die keine Ewigkeit haben, die verpassen so viel. Die verpassen so viel. Was wir von diesem Leben hier sehen, ist nur die Spitze des Eisberges. Darunter steckt noch so viel, was wir noch nicht entdeckt haben. Das Leben ist mehr. Und wir fragen uns manchmal, wenn wir das erreicht haben, wenn ich das erreicht habe und wenn ich dann diese Karriereleiter hochgestiegen bin, ist das wirklich alles gewesen? Gibt's da nicht mehr? Kommt nicht noch mehr was von dem, was ich erwartet habe? Unser Leben ist mehr als das, was wir im Augenblick erleben und erlebt haben und erleben werden. Es ist mehr. Und dieses Mehr müssen wir mit den Augen der Ewigkeit sehen. Wenn du nur diesseits siehst, Paulus sagt einmal, wir wären die Ärmsten unter den ärmsten Menschen, wenn es keine Auferstehung des Lebens gäbe. Wenn wir keine Auferstehung hätten, packen wir ein, vergessen wir alles. Wenn wir keine Auferstehung hätten, wenn es keine gäbe, dann wäre alles umsonst. Wenn es kein Jenseits gäbe, wenn es keine Ewigkeit gäbe, wäre alles umsonst. Wenn es nur das Sichtbare wäre und das Unsichtbare nicht gäbe, wir wären wirklich arm dran. Wie können wir im sichtbaren Leben glücklich sein? Das wissen wir. Anstrengen, fleißig sein, büffeln, lernen, arbeiten, kämpfen, ringen und so weiter. Aber wie wird man im unsichtbaren Leben glücklich? Also was wir hier sehen, habe ich gesagt, ist ja nur die Spitze des Eisberges. Aber wie wird man drüben? Weißt du, manche Leute können im sichtbaren Leben glücklich sein, aber wie wird es drüben sein? In der Bibel heißt es einmal, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Du kommst in der Ewigkeit an, was war's? Du verstehst die Sprache des Himmels nicht, du kennst den lieben Gott nicht, weißt nicht, wie er aussieht und wo er wohnt, hast nicht die Adresse, du hast überhaupt nicht, du kommst bedeppert, wachst auf im Jenseits. Und das ist der Vorteil von Christen und Nichtchristen. Wenn ich als Christ sterbe, ich gehe in der Ewigkeit, ich bin schon bestens informiert. Ich habe schon die Betriebsanleitung für Jenseits gelesen. Ich weiß, wie die Seele funktioniert. Ich weiß, dass es einen Gott gibt, dass oben auf der Spitze einer ist und so weiter. Und ich weiß schon, wenn ich in Sprachen bete, und das ist so wichtig, in Sprachen zu beten, rede ich schon eine übernatürliche Sprache. Wenn ich drüben ankomme, dann begrüße ich schon meinen Herrn mit meiner Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Meine Seele ist schon auf Gott eingestimmt. Die Saiten sind schon gestimmt. Also, da erschrecke ich nicht. Und deshalb, der Vorteil zwischen Leuten, die gerettet sind, die sich jetzt schon für Jesus entschieden haben, die jetzt auf den Knien gelegen sind, Gott gesucht haben, Gott geschaut haben, Gott begegnet sind, die kennen den Vater, die kennen die Stimme des guten Hirtens, die haben schon ein Gehör. Jesus, ach, das ist Jesus, das ist nicht der Luzifer, das ist nicht irgendein Geist, das ist Jesus. Und wir kennen schon plötzlich Jesus von seinem Reden, wir wissen schon, wie er redet, seine Sprache, sein Gehaben, und wir wissen, was im Himmel zählt. Die Währung. Und wir haben schon drüben so viele Sachen investiert. Also, was nützt es, wenn ich hier reich bin und dort drüben arm bin? Und in der Bibel heißt es einmal nicht, dass jemand nackt, bloß und jämmerlich und elend erfunden werde. Stell dir mal vor, du stehst im Himmel auf Unterhosen. Das wird ein Erwachen sein. Manche werden nicht einmal das haben. Das wird ein Erwachen sein, dass du nicht erfunden werdest, nackt, bloß und so weiter. Deshalb sagt Jesus, ich rate euch, dass ihr Augensalbe kauft. Wie mache ich mehr aus meinem Leben? Dass du nicht jämmerlich und elend erfunden wirst, ist eine schon ernste Warnung. Du kommst im Himmel so grad wie ein Brand aus dem Feuer gerettet. Grad kommst durch. Es wäre zu wenig. Also deshalb, lass uns überlegen, was transferieren wir nach drüben. Und was drüben zählt, ist Liebe. Liebe, Liebe, Liebe und nochmals Liebe. Alles, was in Liebe umgewandelt wurde, alles, was wir aus Liebe getan haben. Deshalb, wie erreiche ich mehr in meinem Leben? Punkt 1, was ich hier schon tun kann für drüben. Es gibt Dinge, was ich für drüben nichts tun kann. Aber es gibt Dinge, wo ich mal aus meinem Leben mehr machen kann. Alles, was in Liebe umgemünzt wird. Und was ihr tut, tut ohne Murren und aus Liebe. Wenn du etwas tust, egal was es ist, ob Suppe kochen oder putzen oder Zettel verteilen oder einladen oder einfach irgendwie auf jemanden zuzugehen, geh auf Menschen aus Liebe zu. Wenn du etwas musst, alles was du musst, das ist sowieso Pflicht. Das Gesetz verpflichtet dich sowieso. Aber alles was du nicht musst, was zusätzlich, was so über das Maß der Dinge ist, so was aus Liebe geschieht. Was drüben zählt, ist Dank. Alles, was du Gott dankst, wofür du Gott dankst, da hast du es aus der Hand Gottes genommen. Und wenn du sagst, danke, Vater, gibst du dem lieben Gott wieder zurück. So Ping-Pong. Wenn du sagst, danke, ist schon ein Schlag, geht zurück zum Vater. Also deshalb, Leiden, Schwierigkeiten, alles, was du mit Dank empfängst, das gibst du Gott wieder zurück. Das ist aus seiner Hand genommen. Danke, Vater, zurück an dir. Also, mehr aus deinem Leben. Und du machst mehr aus deinem Leben, wenn du ein dankbares Leben bist. Und nicht nur den Menschen gegenüber dankbar sein. Lass uns anfangen, Gott dankbar sein. Sage Dank alle Zeit für alles. Dank alle Zeit für alles. Fang an, Gott zu danken. Und selbst wenn es noch so verrückt die Sache ist, und wenn es noch so verkehrt ist, und wenn es noch so schwer ist, und wenn es noch so depressiv und niederdrückend und niederschmetternd ist, danke, Vater! Und dann ist es weg. Dann ist es weg. Also die Post wieder zurück an Absender. Danke, Vater. Lasst uns anfangen zu danken. Aber das ist ja noch nur der Einstieg hier heute Abend. Wir können hier Erfolg haben und drüben Misserfolg. Also nicht alle Erfolgreichen hier sind drüben erfolgreich. Was wird es sein, was du hier bereitet hast? Die Geschichte von dem reichen Kornbauer. Der hat gesammelt, gehortet, gewirtschaftet, Profit gemacht und so weiter. Und dann sagte er, und nun, liebe Seele, jetzt hast du ausgearbeitet und ausgeschuftet für Jahre. Hab Frieden. Und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Also, wir können hier erfolgreich sein und drüben Misserfolg ernten. Wir können hier groß rauskommen und dort sind wir ganz klein. Wir können hier Recht bekommen und drüben Unrecht. Wir können hier etwas haben und drüben stehen wir blank. Ohne was. Wir können hier angesehen, geachtet sein und drüben, ich kenne euch nicht. Wer bist du? Wo kommst du her? Ja, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht und so weiter? Und dann kannst du Matthäus 25 lesen, was da alles los ist. Dann kommen die ganzen Betbrüder. Haben wir nicht? Und die ganzen Charismatik und die ganzen Pfingstler und die ganzen und so weiter, die immer nur Halleluja gerufen haben. Haben wir nicht das? Und dann sagt Jesus, wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Wie heißt es? Ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Ja, Herr, du kennst nicht? Und dann sagt, ja, ich war nackt, ich war bloß, ich war hungrig, ich war krank, ich war gefangen, ich war, ja, was sonst noch alles. Und ihr habt mir nicht gedient. Ja, wo warst du, Herr? Und dann sagt Jesus, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, was ihr den kleinsten getan habt, nicht den größten. Also, wir dienen gerne dem Papst, würden wir natürlich die Füße küssen. Aber stell dir mal vor, jetzt kommt so ein Penner. Also nicht ein Penner, ich meine, Penner muss man nicht, aber so ein armer Bruder von der Straße, Kind Gottes, aber armer Bruder. Würdest du dem auch die Füße waschen wenigstens? Verstehst? Würdest du ihm die Füße waschen? Weißt du, in Indien war sowas Verrücktes. Lothar, Timo und ich, wir haben da große Probleme gehabt. Da kommen wir in eine Ortschaft oben in den Himalaya-Berge. Die Leute küssen uns die Füße. Nicht die Hand, die Füße. Und sogar der Bürgermeister. Das war schon ein komisches Gefühl. Aber das ist eine Begrüßungsart. Eine Begrüßungsart. Das ist also nichts Religion. Ich dachte zuerst, das ist Hindu. Nein, das war eine Begrüßungsart. Ich habe gedacht, mein, guck mal an, Füße küssen. Deshalb sage ich euch, was würden wir machen? Wie würden wir reagieren? Oder wie reagieren wir diesen Dingen gegenüber? Wir können also hier angesehen sein, hier kennt uns die ganze Welt und drüben, ich kenne euch nicht, wer seid ihr? Wir können hier ganz tief unten sein. Und das ist das Umgekehrte. Ganz tief unten sein und drüben sind wir ganz hoch angesehen. Und was ihr den Geringsten getan habt, im Tal der Todesschatten gewandelt. Wir können hier verachtet sein und drüben geachtet. Paulus, von wissen wir, von Jesus kennen wir, aber diese hohen Priestersöhne, wer seid ihr? Ich kenne euch nicht. Wenn wir mehr vom Leben haben wollen, müssen wir zuerst einmal sehend werden. Die sichtbare Welt und die unsichtbare Welt. Was zählt wo was? Wenn du den Menschen gefallen möchtest, dann musst du dich schön kleiden, dann musst du fein reden, dann musst du adrett auftreten und so weiter, und so mit Manieren und Tugenden und Knicke und so weiter auftreten. Dann kannst du bei den Menschen was erreichen und schmeicheln und schmieren und Radfahren. Aber bei Gott total anders. Also wir müssen von unserer Kurzsichtigkeit bekehrt werden und so weiter. Und wir müssen sehen, da gibt's noch mehr. Uns umgibt rein biologisch und rein kosmisch die Makro- und die Mikrowelt. Und damit ich die Sterne und die Planeten sehen kann, diese Makrowelt, diese große Welt, brauche ich Fernrohre. Und damit ich die Bakterien, die Viren und die Bazillen sehen will, brauche ich ein Mikroskop. Also die Makro- und die Mikrowelt. Wir sind so kurzsichtig, wir sehen nur, was gerade ist, was vor Augen ist. Aber mehr nicht. Und deshalb, wenn schon im Natürlichen so ist, wie viel mehr im Geistlichen? Was ist unser Leben wirklich? Was ist unser Leben? Was ist unser Leben in der Mikrowelt, wo ich herkomme? Bevor ich Einzelle war? Und was ist unsere Welt in die Makrowelt, in die Welt des Kosmos, der Ferne, der Weite? Was ist unsere Welt? Und wir sind dazwischen. Und dazu, um das zu begreifen, brauche ich Vergrößerungsgläser. Und der Heilige Geist ist ein dieser Vergrößerungsgläser. Und wenn du den Heiligen Geist hast, siehst du die Dinge nicht mit deinen Augen, sondern mit den Augen Gottes. Und er wird euch in alle Wahrheit leiten, dieser Heilige Geist. Also du siehst plötzlich Dinge, was der andere nicht sieht. Du siehst, und wir nennen das Offenbarung, aber das ist keine Offenbarung. Es gibt eigentlich gar keine Offenbarung. Offenbarung ist, wenn du den Heiligen Geist hast, dann ist alles offen. Dann gehst du durch die Lande und dann sagst, hör mal, in deinem Leben ist das und das. Wäre schön, wenn man das erfahren würde, was in deinem Leben ist. Der Heilige Geist zeigt plötzlich, du guckst die Leute an und du erkennst die Wahrheit. Du siehst das Gute und das Schlechte. Und das ist bei Propheten das Schlimme manchmal dabei. Bei diesem prophetischen Geist, bei dem Heiligen Geist und so weiter. Simon der Zauberer will sich die Gaben kaufen und erschleichen und dergleichen. Und dann sagt Petrus, du Schalk. Der sieht ganz genau, obwohl er groß vorzaubert und vorgibt, das ist die Kraft Gottes und betet und fastet und kämpft für den Herrn und so weiter und heilt krank. Und Petrus sagt, du Schalk, du Schlitzohr, du Gauner. Also, oder Ananias, habt ihr den Acker wirklich so teuer verkauft? Also, der Heilige Geist bringt alles ans Licht. Und das ist Offenbarung. Versteht ihr, das ist nicht nur so ein Lichtblick, so ein Blitz. Viele Menschen denken, wir müssen so Geblitze haben. Nein, der Heilige Geist zeigt uns. Und wenn wir so durch die Lande gehen und ist ein wahres Kind Gottes, wenn er durchs Leben geht, der schaut die Dinge und er achtet auf die Kleinigkeiten. Nicht Kaffeesatz oder sonst was, nein, aber er achtet auf die Kleinigkeiten, was so im Leben passiert. Jede Reaktion und er lässt sich vom Geist Gottes leiten, denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Also wie mache ich mehr aus meinem Leben ist, geleitet zu sein vom Heiligen Geist. Wenn du vom Heiligen Geist geleitet bist, dann pass auf, oh, das ist ein Wolf im Schafspelz. Und dann passt du, und dann weißt du ganz genau, du meinst, du bist es nicht, du bist ein blonder Wolf. Aber plötzlich der Heilige Geist zeigt uns. Oder pass auf, das ist ein Stolperstein, das ist eine Falle. Hier geht es in den Abgrund. Und der Abgrund tat sich auf. Du wirst vom Geist geleitet. Und weißt du, vom Heiligen Geist geleitet ist, das ist nicht eine Offenbarung, sondern das ist ein permanentes, kontinuierliches Leben in der Gegenwart Gottes. Wir machen mehr aus unserem Leben, wenn wir kontinuierlich in der Gegenwart Gottes leben. Und dann machst du weniger Dummheiten. Und dann fährst du seltener bei Rot durch. Wenn du kontinuierlich auf den Herrn achtest, geradeaus guckst, geradeaus fährst, da wo der Herr dich führt. Also, wir haben schon ein paar Sachen gehört, wie mache ich mehr aus meinem Leben. Unser Horizont hier auf dieser Erde ist begrenzt, ihr Lieben. Wir brauchen also Augen Gottes, Licht Gottes, Ohren Gottes. Das innere Ohr muss geöffnet werden, das innere Auge muss geöffnet werden, das Herz muss hören. Du musst nicht mit dem Kopf hören, sondern du musst anfangen, mit dem Herzen zu hören, mit dem Herzen zu sehen. Da beginnt das wahre Leben. Wenn du unter der Wasseroberfläche siehst, wenn du nicht nur immer die Spitze siehst, der Eisberg, aber was ist drunter? Was steckt drunter? Was hat Gott verborgen und das nach oben gebracht werden muss? Also dieses Verborgene. Wir sitzen alle in einem tiefen Loch. Und ich sehe nur so einen kleinen Ausschnitt von der Herrlichkeit Gottes. Wir sind begrenzt. Und deshalb muss Gott uns erheben. Also ich mache mehr aus meinem Leben, wenn ich in der Gegenwart Gottes lebe und am Thron Gottes bin und dort bin, wo der Herr ist. Bevor wir uns fragen, wie erreiche ich mehr aus meinem Leben und mache mehr aus meinem Leben, muss ich mich fragen, wo komme ich her? Was will ich eigentlich? Was habe ich verloren? Was fehlt mir eigentlich? Sobald ich nicht merke oder solange ich noch nicht weiß, dass mir noch etwas fehlt, dass mir noch etwas mangelt, dass ich noch irgendwo eine Blockade habe, kann ich mich nicht verändern. Ich muss erstmal meinen Standpunkt, meinen Standort erkennen, was in meinem Leben los ist und was nicht stimmt und so weiter. Wo bin ich stecken geblieben? Wo hat der Feind mich aufgehalten? Wo hat er mich aufgehalten? So, was sind die Hindernisse? Zuerst einmal, was blockiert mich? Was blockiert mich? Frag dich einmal, was hindert mich? Wenn du mehr von deinem Leben haben möchtest, musst du deine Blockaden beseitigen. Und wir haben heute Abend schon so gehabt, Roger hat es so systematisch gemacht. Jetzt werden wir Gott anbeten. Und jetzt werden wir unsere Sünden bekennen. Es ist gut, dass wir, bevor wir beten, sollten wir unsere Sünden bekennen. Und wir sollten auch dem lieben Gott sagen, und Herr Jesus, und ich vergebe auch den anderen. Wenn du nämlich betest und von Gott was haben möchtest, mehr von Gott was haben möchtest, und du spürst plötzlich in deinem Herzen, und deshalb mit dem Herzen hören. Da ist etwas zwischen dir und irgendeinem Menschen in deiner Umgebung. Vergiss das Beten. Es hat keinen Wert. Das Gebet steigt nicht einmal bis zur Decke. Also wenn du merkst, da ist irgendjemand, was, wo du was im Herzen hast. Also der hat was ausgefressen bei mir. Der hat was mir geschadet. Der hat mich blockiert. Oder der hat mir Bein gelegt. Der hat mich zu Fall gebracht. Oder du bist irgendwann etwas schuldig geworden an irgendeine Sache. So, vergib zuerst einmal. Und dann erst komm und opfere deine Gabe. Ich könnte jetzt viele Bibelstellen zitieren deswegen, aber das ist nicht nötig. Ihr wisst ja, um was es geht. Also es geht, wie mache ich mehr? Zuerst mal die Blockaden zur Seite. Die ganzen Hindernisse. Die ganzen Steine des Ärgernisses und die Steine des Anstoßes. Weißt du, du hast vielleicht keinen Fehler gemacht, aber Leute ärgern sich an dir, weil du dich so blöd, weil du so blöd und so komisch dich benimmst und falsch reagierst und ständig, weißt du, da, stell mal vor, sie will beten und ich stehe da und die sieht nur den schönen Rücken und so weiter und sie wird blockiert und so weiter. Das ist, sie ärgert sich. Mensch, kann er nicht aus dem Weg gehen und so weiter. Und schon dieses Ärgernis, dass sich jemand über dich ärgert, ist ein Stein des Anstoßes, wenn sich jemand über dich ärgert. Und Geschwister, wir sollten uns heute Abend wirklich fragen, gebe ich irgendjemand Ärgernis? Ärgernis, dass ich zu viel rede? Ärgernis, dass ich zu laut oder zu falsch singe? Oder Ärgernis, dass ich irgendwo jemand so auf die Hühneraugen trete und dem schlechtes Gewissen mache? Wir sollten, bevor Gott uns segnet, all die Steine des Ärgernisses aus dem Weg räumen. Steine des Ärgernisses. Also Gott kann uns vorher nicht segnen, solange wir Ärgernisse geben. Und in der Bibel heißt es einmal, gibt niemand ein Ärgernis. Wenn ich weiß, mir macht ein Glas Wein kein Problem, aber wenn ich weiß, dass jemand, der macht das Problem, dann trinke ich nur noch Mineralwasser. Oder wenn jemand denkt, also wegen Götzenfleisch, was wir in Paulus haben, da im Römerbrief, oder wegen Opfer oder sonst was, also dann Wenn ich merke, das Fleischessen macht denen zu schaffen, also die leben nur vegetarisch, werde ich auch nie bei denen Fleisch essen und werden nicht verlangen, bitte macht mir einen Schnitzel. Dann werde ich so, dann esse ich mit ihrer Suppe und ihren Brei. So, und was sie sonst kochen und essen. Also, wir sollen keinen Anstoß geben. Und die Bibel sagt, weh den Menschen. Und wir blockieren uns selbst, wir engen uns selbst. Weh den Menschen, die Ärgernis geben. Und durch wen die Ärgernisse kommen. Ärgernisse müssen kommen, und damit das sich rauskristallisiert, damit es zur Spaltung kommt, damit das Gute und Schlechte sich trennt. Aber weh den Menschen, durch den die Ärgernisse kommen. So. Was blockiert mich mein Leben? Das ist also zuerst einmal meine Hindernisse. Die müssen beseitigt werden. Und jetzt geht's mir zurück. Oder jetzt geht's weiter. Wie komme ich mehr? Bekomme ich mehr? Wie erreiche ich mehr in meinem Leben? Wie erreiche ich etwas? Oder wie komme ich zu etwas in meinem Leben? Zuerst einmal, ich muss eines wissen, die Zeit der Erstattung kommt. Wo Gott mir alles wieder zurückgibt, was der Teufel mir gestohlen hat. Die Zeit der Erstattung kommt. Wo Gott mir alles zurückgibt und wo ich von Gott alles zurückbekomme. Aber ich bekomme erst von Gott zurück, wenn er mich zurückbekommen hat. Mit mir fängt es an. Wenn ich nach Hause gekommen bin wie der verlorene Sohn, wird mir alles wieder erstattet. Aber solange ich noch bei den Schweinen draußen bin, wird mir nichts erstattet. Ich musste erst mal nach Hause kommen. Der Vater wird mir keine Care-Pakete schicken. Der Vater wird mich nicht bei Weihnachtsgeschenke zukommen lassen im Saustall, so wo ich da wohne. Nein, der Vater wird mich erst segnen, wenn ich nach Hause gekommen bin. Da werde ich erst gesegnet. Und dann beginnt die Zeit der Wiedererstattung. Gib das zurück, das beste Kleid. Und das, was du verloren hast, das kriegst du, wenn du nach Hause kommst, wieder alles von deinem Vater erstattet. Und sogar soweit, die Jahre, die Heuschrecken gefressen haben, die werden dir wieder erstattet. Die Jahre, die Heuschrecken gefressen haben. Überleg einmal, die Heuschrecken, einfach das über dein Leben hinweggegangen ist und plötzlich ist alles kahl und leer und so weiter. War das wirklich alles? Die Jahre werden uns wieder erstattet, was der Teufel uns gestohlen hat, was uns geraubt hat. Da, wo wir in Ägypten umsonst gedient haben. Und es ist interessant, also die Israeliten, als die auszogen, ist ja interessant. Gott sagt zu den Israeliten, geht zu den Ägyptern und sagt, gibt uns goldene, silberne Gefäße, damit wir unseren Gott dort draußen in der Wüste dienen können. Und die waren so bereitwillig, die haben alle Schätze geschenkt, ah, nehmt mit für euren Gott, denn ihr kommt ja wieder zurück. Die kamen nie mehr wieder zurück. Und da gab es eine Organisation in Ägypten, so wie Jewish Agency, dass die Juden, für die Juden spricht, die jetzt im Konzentrationslager gestorben sind. So ist dort eine Agentur gegründet worden. Und die haben gesagt, die wollen von den Juden alles zurück mit Zins und Zinseszinsen, was die Israeliten damals beim Auszug aus Ägypten mitgenommen. Die haben errechnet, wie viel Milliarden Dollar oder Goldmark und so weiter, das wir errechnet. Wahnsinn. Und so weiter. Zurückgefordert, sogar in Den Haag im Gericht geklagt. Wahnsinn. Zurück. Also, kann's nicht. Und Gott sagt, ihr habt umsonst 400 Jahre gearbeitet, umsonst gedient, ihr wart Sklaven. Und ich habe eines festgestellt, wenn wir Kinder Gottes sind, wir dienen Gott nicht umsonst. Roger, wir dienen Gott nicht umsonst. Wir arbeiten Gott für den Herrn nicht umsonst. Unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich. Es wird wieder erstattet. Und spätestens, wenn wir aus dieser Welt gehen, wir werden alles mitbekommen, zurückbekommen, was wir brauchen. Das ist das Späteste. Also, aber Gott sagt uns auch hier wieder. Und auch da, wo du umsonst gekämpft hast, umsonst gelebt hast, umsonst gebetet hast, umsonst gedient hast, Gott erstattet. Wir werden entschädigt. Und jetzt halte ich fest, für das, was umsonst war. Da, wo wir schon Dankeschön gehabt haben, da, wo uns jemand schon gedankt hat, da werden wir keine Entschädigung mehr bekommen. Denn die haben ihren Lohn schon dahin, steht in der Bibel. Aber da, wo du kein Dankeschön bekommen hast, wo dir niemand was ausgezeichnet, gelobt hat und so weiter, da wird dich Gott dafür entschädigen. Wenn du für Gott lebst, und das von dem Moment, wo du dein Leben Gott übergibst, dann beginnt Gott dich zu entschädigen. Also, es muss eine Zeit der Erstattung kommen. Und das ist, wo mein Leben reich wird. Also, jetzt sieht es aus, also ich habe nichts. Herr, nackt bin ich in diese Welt hineingekommen, nackt werde ich auch diese Welt verlassen, aber sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Da erwartet mich schon etwas, und zwar der Lohn Gottes. Die Zeit der Erstattung muss kommen, die Zeit der Wiedergutmachung, der Entschädigung, der Wiederbringung, der Wiederherstellung, die kommt, die ist vorgesehen von Gott und die wird kommen. Dein Leben wird noch einmal, wenn du bei Gott im Himmel ankommst, wiederholt. Dein Leben wird noch einmal wiederholt. Und alles, was nicht so war, der Herr sagt, deinen Mangel will ich ausfüllen mit meinem Reichtum. Deinen Mangel, das, was so Minus war bei dir. Die roten Zahlen, der Herr füllt mit seinem Reichtum aus. Und deshalb, ich muss, und das ist mein Glaube hier, wie mein Leben mehr reicher, gesegneter wird, ich werde alles wieder zurückbekommen. Was es auch immer ist. Ich werde meine Kindheit zurückbekommen, ich werde meine Jugend zurückbekommen, ich werde alles zurückbekommen. Meine Gesundheit, wenn ich sie verloren hätte, oder mein Geld, egal was ich hier verloren habe, ich werde alles zurückbekommen. Das ist Gottes Prinzip. Wir haben in der Bibel das Jubeljahr, das Halljahr und so weiter. Nach 50 Jahren, es kann sein, ich habe mich so verschuldet, ich habe alles verspielt, ich habe alles vergaunert. Das ist auch die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Nach 50 Jahren kriege ich wieder mein Erbteil. Nach 50 Jahren, das ist das Jubeljahr. Und deshalb, ich freue mich mit 50, wenn du 50 bist. Also nach der Bibel, nach dem biblischen Gesetz. Das war die Landordnung Gottes in Israel. Nach 50 kriegst du alles wieder zurückerstattet. Ich bekomme zurück, was mir zustand. Was mein Vater verlebt hat. Was mein Großvater verlebt hat. 50 Jahre ist eine lange Zeit. Es können 3 Generationen dazwischen unter Umständen manchmal liegen. Also ich krieg alles zurück, was mir einmal zugestanden ist. Was aus mir hätte werden können, das kriege ich alles wieder zurück. Stell dir mal vor, ja, ich hätte ganz andere Karriere machen können. Aber ich bin behindert worden. Und mein Vater, zum Beispiel im Krieg, Gefangenschaft, oder mein Vater vielleicht irgendwie alles vertrunken und alles verlebt, alles verspielt und so weiter. Er hat alles verloren. Oder jetzt Roger. Alles, was du hast, ist in Afrika, oder mein Bruder in Togo. Das ist alles dort drüben. Hier hast du kein Grundstück, kannst kein Grundstück haben. Aber Gott sagt, ich will alles wieder erstatten und euch wieder in mein Erbteil zurückbringen. In mein Erbteil, was Gott für dich vorgesehen hat, was Gott für dich eingetragen hat in Grundbuch. Für dich steht im Grundbuch dein Erbe bereits drin und du wirst wieder zurückkommen. Halleluja, das ist das Jubeljahr. Du bekommst das, was du vor der Grundlegung der Welt hättest haben sollen. Das kriegst du zurück, vor Grundlegung der Welt. Das, was Gott damals, als du noch gar nicht da warst und dein Vater noch nicht da war und dein Großvater nicht da war und dein Urgroßvater noch nicht da war, das alles, was Gott für dich vorgesehen hat, kriegst du wieder zurück. Bücher werden aufgetan und da wird nicht nur das Buch des Lebens aufgetan, sondern da wird deine ganze Geschichte aufgerollt. Das steht dir zu. Bringt ihm das beste Kleid. Der hat sein Erbe verlebt hier auf dieser Welt, der verlorene Sohn. Der hat nichts mehr. Aber jetzt gibt der Vater das Erbe. Also dein Leben wird reich, wird mehr, multipliziert sich durch das Erbe, das Gott dir zurückgibt. Das er dir zurückgibt. Du bekommst deine Sündlosigkeit wieder zurück. Ist das nicht herrlich? Plötzlich deine Reinheit, stehst du wie ein Heiliger da. Da kannst du hier ein Verbrecher sein. Hier kannst du ein Sünder sein. Hier kannst du ein Außenseiter sein. Aber wenn Gott dich anschaut, dann strahlst du im lichten Gewand, dann bist du verklärt, ohne Sünde und ohne Makel und ohne Runzel und ohne Fehler, vollkommen. Du kriegst deine Vollkommenheit wieder. Schwester, kannst du das vorstellen, Bruder? Was wir alles von Gott wieder zurückbekommen? Was er uns alles zurückerstattet? Deine Unschuld, deine Gerechtigkeit, deine Kraft. Und hier verlieren wir, von Tag zu Tag verlieren wir unsere Kraft. Aber wenn der Herr die Seinen ruft, wir werden unsere Kraft wiederbekommen, unsere Berufung wiederbekommen. Hier ist vielleicht unsere Berufung kaputt gemacht worden und Gott hat erlaubt, dass es kaputt geht. Auch das macht Gott, dass Gott erlaubt, dass manche Dinge, dass niemand zu hoch in den Himmel steigt und dass er auf dem Teppich bleibt. Ich denke nur an David. Alle Heiligen haben ihre Berufung irgendwo vermasselt, auch Paulus. Auch Paulus, der geht nach Jerusalem, der Kerl. Was hat er dort zu suchen? Er hat dort nichts verloren. Aber Gott bringt alles zurück. Was hätte aus Paulus werden können, wenn er nicht nach Jerusalem gegangen wäre? Wenn er auf Prophet Agabus gehört hätte? Wenn er auf den Heiligen Geist gehört hätte? Aber Gott erlaubt, dass Dinge passieren, dass Menschen Fehler machen. Sonst hätte Paulus noch Jesus überholt. Und das hat Gott nicht zugelassen. Vollkommen zu sein. Gott hat nicht zugelassen, dass Paulus so vollkommen ist, dass wir merken, alle haben Fehler. Alle überhören manchmal Gottes Stimme oder ignorieren Gottes Stimme oder was auch immer ist. Aber Gott wird alles wieder erstatten. Halleluja. Deine Gotteskindschaft, deine Beziehung zum Vater, deine Beziehung zum Leben, deine Beziehung in der Familie, die irgendwo kaputt gegangen ist, deine ursprüngliche Herrlichkeit, die wird wieder erstattet werden. Das ist also, was dein Leben reich macht, dass du wieder zurückbekommst. Wenn du Steuererklärung machst, dann kriegst du was zurück. Und da freut man sich schon das ganze Jahr über, wenn man so Steuerrückzahlung bekommt. Und weißt du, du kriegst beim lieben Gott, beim Finanzamt nicht, aber beim lieben Gott kriegst du mehr, als was du eingezahlt hast. Du kriegst mehr Entschädigung zurück. Lastenausgleich gab es früher irgendwo mal. Du kriegst Lastenausgleich. Für die Last wirst du, und du kriegst sogar die Zinsen, sogar deine Arbeit, deine Mühe, deine Plage wird bei Gott im Himmel verzinst. Mit Zins und Zinseszinsen bekommst du das alles zurück. Und das hat Auswirkung auf das unsichtbare Leben drüben. Gestern haben wir gesprochen und gesagt, man muss irgendwo anfangen. Und alles beginnt mit der Tat. Alles beginnt mit einer Handlung. Das haben wir gestern angeguckt und so weiter. Ich muss den ersten Schritt tun. Gott handelt erst, wenn ich handle. So, wenn ich mein Wort gebe, wenn ich anfange zu reden, dann fängt an, Gott zu reden. Wir geben das Signal. Unsere Tat ist das Signal für Gottes Handeln. So, wie mache ich mehr aus meinem Leben? Wir sind noch beim Thema. Zuerst einmal, ich muss ganz klein anfangen. Ich muss Geduld haben. Wenn du Äpfel ernten möchtest, musst du einen Apfelbaum, von wegen Apfelbaum pflanzen, kannst du zum Gärtner gehen. Aber bevor so ein Apfelbaum wird und Äpfel trägt, ist es ein Körnchen und muss in die Erde stecken. Also wenn du Frucht aus deinem Leben ernten möchtest, du musst sehen. Und das, was der Mensch sieht, wird er ernten. Also fang an, positive Worte zu reden, fang an, positive Gedanken auszuströmen, fang an, Gott zu danken, das habe ich vorhin gesagt, fang an, einfach Gott die Ehre zu geben über alles, sei Optimist. Ich denke, das ist ganz arg wichtig, Optimist zu sein in seinem Leben. Immer voller Erwartung sein, immer das Beste hoffen. Es kommt immer meistens anders, als du denkst, aber du bist optimistisch, zuversichtlich. Und die Bibel spricht von der Frucht des Heiligen Geistes auch als Zuversicht. Wir wollen also, und das sind leider viele Christen, die wollen ernten ohne zu sehen. Apfelkerne in die Erde stecken. Oben bei Marseille oder in der Gegend, wo wir mal in Frankreich waren, da ist ein Gebiet, da gibt es Esskastanien. Also die oder Kastanienbäume. Und die Geschichte ist dort, dieses Tal ist so ein gesegnetes Tal inzwischen. Aber die Geschichte von diesem Tal hat eine ganz andere Geschichte. Das Tal war kahl. Die Leute sind ausgewandert. Die sind alle irgendwo in die Stadt gegangen. Die Leute, die bauen, haben ihre Bauernhöfe verlassen. Und das Land war kahl. Und es hat überhaupt keine Frucht getragen. Und dann war ein Schäfer, der sagt, ich gehe nicht von diesem Land. Das Land ist gut, das ist das Erbe meiner Väter, hier bleibe ich. Und dann hat er angefangen, immer so 100 Kastanien irgendwie mal zu sammeln, Esskastanien, einfach mit einer Eisenstange, die hat er immer dabei gehabt, einfach ein Loch gemacht, in die Erde ein Kastanien reingesteckt und so weiter. Und immer wieder, so wenn er so durch die Lande zog mit seiner Herde, hat immer ein paar Kastanien in die Erde gesteckt. Und eines Tages, da kam ein großer Regen, und nicht nur eines Tages, sondern plötzlich fangen die Leute zu reden, also hier in den Bergen, da wachsen Bäume. Aber irgendjemand hat die Bäume gesteckt und gepflanzt. Jemand hat Glauben gehabt, jemand hat nicht aufgegeben, diese kahle Landschaft, sondern dieser kahlen Landschaft Leben verschafft. Und ich denke, das ist so wichtig, dass auch wir anfangen, unserer kahlen Landschaft Leben zu verschaffen. Steck heute mal 100 Kastanien, morgen 100 Kastanien, übermorgen 100 Kastanien. Und immer, musst du nicht gleich groß den ganzen Wald pflanzen, den ganzen Berg bepflanzen. Immer so eine Handvoll Kastanien, hat immer Kastanien dabei gehabt, dieser Schäfer. Und immer wieder was reingesteckt. Immer wieder was reingesteckt. Und er wusste, irgendwann kommt's raus. Irgendwann werden wir Ergebnisse haben. Heute, also ohne Sehen gibt's kein Ernten. Wenn du was ernten möchtest, Kastanien in die Erde stecken. Ja, bei uns wachsen diese Kastanien nicht. Aber wir können hier Nüsse nehmen. Oder wir können was anderes nehmen. Aber wir können die Wüste zum Blühen bringen. Kinder Gottes bringen die Wüste zum Blühen, zum Grünen. Das sind wir. Wir haben einen Auftrag von Gott. Macht Bahn in der Wüste. Nicht in der schönen Landschaft. Verschandelt die schöne Landschaft. Nein, macht Bahn dem Herrn in der Wüste. Baut eine Autobahn für Gott. In einer aussichtslosen, hoffnungslosen Situation. Das ist unser Auftrag. Also, wie mache ich mehr aus meinem Leben? Habakuk Kapitel 2, Vers 2. Es ist ein langer Weg vom Apfelkern bis zum Apfel. Das ist ein langer Weg, aber hier Habakkuk Kapitel 2, Vers 2. Der Herr gab mir Antwort und sagte, und jetzt pass auf, ich habe hier ein paar Punkte, wie man mehr aus deinem Leben macht. Sehe, gehe, nimm, erbe und behalte. 4 Punkte oder 5 Punkte oder 6 Punkte, je nachdem, wie viele da rauskommen heute. Also auf jeden Fall Habakkuk 2, Vers 2. Der Herr gab mir Antwort und sagte, schreib nieder, was du siehst. Schreib nieder, was du siehst. Schreib es deutlich auf die Tafel, damit man es mühelos lesen kann. Denn erst zu der bestimmten Zeit trifft es, was du siehst. Schreib nieder. Es ist so wichtig, was du siehst, wenn du betest. Wie mache ich mehr aus meinem Leben? Du bist ein armer Tropf, wir alle. Wir kommen alle nackt, bloß, jämmerlich und elend auf diese Welt. Aber was siehst du jetzt, wenn du groß geworden bist? Wenn ich einmal groß bin. Wir schauen die Rockefellers an und wir sagen, guck mal, das sind Millionäre, Milliardäre, die sind reich, denen gehört bald die halbe Welt. Rockefellers. Aber David Rockefeller, Vater von denen allen Rockefellers, der Vater starb, eine Handvoll oder ja, Dutzend Kinder, fast ein Dutzend Kinder sind übrig geblieben. Und die Mutter muss die Kinder ernähren. Und David Rockefeller musste anfangen zu arbeiten. Ging damals, da war eine Sonntagsschule, eine Baptisten-Sonntagsschule. Ging regelmäßig, er ließ sich nicht abhalten, in die Sonntagsschule zu gehen. Und die Sonntagsschule hat gelehrt, Zehnten geben. David Rockefeller hat angefangen mit Zehnten geben. Regelmäßig Zehnten zu geben. Und hat einfach gegeben. Und Gott hat die Familie versorgt. Und er war der, der die Familie versorgt hatte. Die Leute waren bettelarm, liest diese Geschichte von den Rockefellers, dann werden die Augen aufgehen und sagen, guck mal, das sind Reiche. Die haben nichts geerbt, aber die haben angefangen ganz klein, irgendwo ganz tief unten. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir anfangen, auf Gott zu hören, und dieser Junge ließ sich nicht abhalten von der Sonntagsschule. Baptistengemeinde damals, ließ sich nicht abhalten. Er ging in die Gemeinde und tagsüber hat er gearbeitet, hat noch nebenbei gelernt, war natürlich clever, das muss man sagen. Also Dumme bringen zu nichts, aber er war clever und hat seine Zeit ausgekauft, genützt und bestens genützt. Und ist er Rockefeller geworden. Und dann ist er etwa, war kränklich, mit 60, 70 Jahren war sehr kränklich. Und weißt du, das hat aufgehört. Weißt du, wenn es so gut geht, wenn es so, er blieb mit diesem Prinzip des Gebens. Die Rockefeller Stiftung und alles und so weiter, gab es und gibt es. Und so weiter. Aber da wurde nachlässig, Millionär, Milliardär und so weiter. Was soll man da so groß geben? Und da ist er sehr schwer krank geworden. Wenn du mehr aus deinem Leben machen möchtest, ist nicht nur Geld horten. Und weißt du, und der Teufel, in dem Augenblick, wenn du schon gesegnet bist, dann wirst du lässig. Wirst du oberflächlich, lässt dir manches durchgehen, nimmst das nicht mehr so ernst und legst nicht auf die Goldwaage, was ist der Zehnte. Und so ist bei Rockefeller auch der Fall gewesen. Und er hat die Sache nicht mehr so ernst genommen. Und dann ist etwa so über 50, 60 war er. Und dann war er sehr schwer krank. Krebs hat er gehabt. Und irgendeines Tages geht er ins Büro seines Geschäftsführers und dann zieht er die Schublade auf und findet die Todesanzeige, die der Firmeninhaber, also Geschäftsführer, für ihn schon entworfen hat, falls unser Rockefeller stirbt. Die Todesanzeige liest und so weiter, unser sehr geehrter, verehrter Chef und so weiter, und so liest seine Todesanzeige. Geht nach Hause, hat wieder zurückgeschoben, alles so stehen lassen, wie es ist, und hat sein ganzes Vermögen angefangen zu verschenken. Der gab, was er geben konnte. Er hat alles versucht, so viel wie möglich Gutes zu tun, denn er hat sich die Frage gestellt, ich muss gehen. Meine Todesanzeige steht schon in der Schublade. Meine Firmeninhaber oder Geschäftsführer haben schon die Todesanzeige für mich entworfen. Und er sagt, ich gebe noch vor der Zeit, bevor ich gehe, schenke ich, mache ich gut. Und durch dieses Gutes tun ist er gesund geworden, ist über 90 Jahre alt geworden und nicht an Krebs gestorben. Und was ich sagen will, wie mache ich mehr? Weißt du, für uns müsste auch schon vielleicht die Todesanzeige irgendwo in der Schublade stecken. Wäre gar nicht so schlimm. In der Bibel heißt es, Mensch, bedenke. Wie mache ich mehr aus meinem Leben? Mensch, bedenke, dass du sterblich bist. Bedenke. Und wenn wir wissen, wir müssen von dieser Welt gehen, wir werden nichts mitnehmen, dann haben wir schon etwas. Dann werden wir die Zeit anders nutzen, als wenn ich mir vorstellen kann, jetzt kann ich noch 50, 60, noch 70 Jahre oder noch 100 Jahre da bleiben. Nein, dann merken wir die Todesanzeige in der Schublade. Eigentlich sollten wir die Todesanzeige immer in der Schublade haben und angucken. Du wirst von dieser Erde gehen und was wird es sein, was du bereitet hast? Und dann fängst du erst an, richtig zu leben, sinnvoll zu leben, konzentriert zu leben. machst du Dinge, die wichtig sind. Stell dir mal vor, wenn ich wüsste, heute Abend ist meine letzte Predigt. Da würde ich keinen Scherz mehr machen. Da würde ich euch sagen, Leute, geht alle auf die Knie, bekehrt euch. Der Herr kommt bald. Mein Schwiegersohn hat in Trossingen erzählt, er war unterwegs, hat ein Ältester in der Gemeinde Bibelstunde gemacht. Und das, normalerweise macht er sowas nicht. Aber dann sagt er in der Bibelstunde, mittwochs in der Bibelstunde, sagt er, Geschwister, lass uns auf die Knie gehen. Etwas Schlimmes kommt, bahnt sich an, etwas, ich weiß nicht, was es ist, aber der Herr sagt, wir sollen auf die Knie gehen und beten. Und die liegen auf die Knie. Und dann hagelt es. Und dieser Hagel macht die Fenster kaputt, das Dach kaputt. Alle Autos, die in der Umgebung gestanden sind, alle verdellt und verbeult und so weiter. Und während sie beten, hagelt's. Sind nicht verschont geblieben. Gut, die Versicherung hat es gezahlt. Aber ich wollte es nur sagen. So geht's. Plötzlich spürte der Mann, irgendetwas ist in der Luft. Spürst du auch da, was da in der Luft ist? Wir wissen nicht, was die Welt uns bringt, was die Zukunft uns bringt. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir alle Zeit bereit sind. Und wenn wir wissen, meine Todesanzeige ist in der Schublade, immer rausziehen, dann siehst du. Und unser sehr verehrter, da fehlt nur das Datum. Alles andere schon perfekt. Und was die Leute dann alles vorlügen und erzählen, was da alles gewesen ist. Du weißt ganz genau, was du nicht gewesen bist. Weißt du, wenn du sterben musst und weißt, ich stehe vor den Toren der Ewigkeit, dann weißt du, was du nicht gewesen bist, was noch gefehlt hat, was hätte ich noch anders machen können und besser machen können. So, schreib auf, was du siehst auf einer Tontafel. Schreib deine Geschichte, deine Vision, das, was Gott dir sagt. Schreib auf mal. Ich weiß nicht, da muss noch eine Schachtel irgendwo liegen. Irgendwo da hinten ist eine Schachtel, die machen wir Silvester auf. Da haben wir letztes Jahr aufgeschrieben, was wir uns von Gott wünschen, was Gott Gebetsanliegen sind. Da sind Sachen drin und die wollen wir sehen, ob was erhört worden ist und was getan worden ist und nicht getan worden ist und was wir erreicht haben, was wir nicht erreicht haben. Wir wollen sehen. Aufschreiben. Denn dann kann ich messen, was ich erreicht habe, was ich nicht erreicht habe. Solange ich keine Kontrolle habe über mein Leben. Und Geschwister, Kontrolle, Selbstkontrolle. Aber jetzt auch die Kontrolle. Solange ich keine Kontrolle über mein Leben habe, weiß ich nicht, was ich erreiche und was ich nicht erreiche. Ich bete, der Kasten ist voll von Gebetsanliegen. Was habe ich an Gebetserhörungen empfangen, was habe ich nicht empfangen? Ich sollte einfach mal abhaken können. Georg Müller hat eine Gebetsliste gehabt in seiner Bibel und immer wenn er erhört worden ist, hat er einen Haken gemacht, erledigt. Brauche ich nicht mehr weiterbeten. Du betest manchmal unnötig, verschwendest sinnlos die Zeit, wenn du einfach das schon längst erhört. Schon längst getan vom Herrn und du hast noch nicht abgehakt. Und dann sind andere Gebete, die noch nicht erhört sind, die sind wichtig. Also schreib auf, was du siehst. Festhalten, Gottes Wort muss man festhalten. Aufschreiben, was er dir sagt. Und es ist wichtig, dass dann in einer Stunde, wo der Teufel kommt und du zweifelst und du nicht kein Lichtblick hast und Versuchung da ist, du sagst, es steht geschrieben. Ich hab's aufgeschrieben. Deine Träume, schreib's auf. Deine Träume, die du von Gott irgendwo mal bekommen hast, deine Wünsche, die du von Gott mal bekommen hast, schreib auf. Und dann kann sagen, Gott, das muss jetzt in Erfüllung gehen. Das Gehörte muss verstanden werden. Aufgenommen, verstanden werden, ankommen, muss wirken, sich bewahrheiten, sich beweisen und sich bewähren. Das ist das Gehörte, das, was ich von Gott bekommen habe. Viele Christen sind träge, besonders Charismatiker. Ich weiß nicht, warum ich heute auf die Charismatiker abgesehen habe, aber Gott liebt sie auch trotzdem und segne sie. Weißt du, wir sind zu viel auf der Halleluja-Höhe und zu wenig auf dem Teppich. Auf dem Teppich. Wachstum und Gedeihen gibt der Herr. Geschwister, Wachstum und Gedeihen gibt der Herr. Wachstum und Gedeihen. Weißt du, wir sagen immer, der Herr macht es schon, aber Wachstum und Gedeihen gibt der Herr. Ich muss meinen Beitrag leisten. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir arbeiten mit Gott zusammen. Gott arbeitet mit uns zusammen und ich arbeite mit Gott zusammen. So, wir sind Gottes Mitarbeiter. Und dann sagt Gott, jetzt geh mal weiter, mein Kind. Und weißt du, wir sind so faul und so träge manchmal und sagen, nein, Herr, wir erreichen mehr, wenn wir bereit sind, mit Gott uns immer weiterführen zu lassen. Wenn wir das Erreichte sagen, danke, Vater, und solange wir nicht danke, Vater sagen können, kann Gott uns auch nicht weiterführen. Erst wenn wir danke, Vater gesagt haben, dann sagt er, so, jetzt kommt der nächste Schritt, die nächste Meile, der nächste Meilenstein, die nächste Erfahrung, das nächste und das nächste Problem. Jetzt, danke, Vater, hast wieder empfangen. Gott ist an deiner persönlichen Entwicklung sehr interessiert. Zuerst müssen die Hindernisse beseitigt werden. Und das ist, was Gott macht. Wir haben Sünden bekannt. Aber vielleicht sollten wir nicht nur Sünden bekennen, sondern wir sollten auch die Hindernisse bekennen. Herr, das ist eine Blockade. Ich kann nicht glauben. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht verstehen. Auch diese ganzen Hindernisse, die in unserem Leben sich manchmal so aufbauen, woher die auch immer kommen. Falsche Bildung, falsche Erkenntnis, falsche Erfahrung, dass wir sagen, Herr, ich möchte auch das abgeben. Also nicht nur okkulte Sünden, das haben wir schon so oft gemacht mit den Okkulten. Aber irgendwo müssen wir auch den Punkt erreichen, wo wir die Hindernisse, Steine des Ärgernisses und Anstoßes, ist eine Sache gewesen, aber dann Hindernisse, die wir selber aufgebaut haben, das kann ich nicht glauben. Selbst wenn der liebe Gott die Fenster des Himmels auftun würde, wie mag sowas zugehen? Der Mann da, der General in Samaria. Wie kann sowas passieren? Verstehe nicht. Und dann sagt der Prophet, du wirst sehen, aber nicht essen. Wir sollten also die Hindernisse auf die Seite schieben. Roll den Stein weg, wo habt ihr hingelegt? Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder Lazarus wäre nicht gestorben. Stein wegrollen. Schaff die Hindernisse auf Seite, die dich vor dem Wunder Gottes trennen. Der Unglaube kann ich glauben. Weißt du, du solltest den Glauben Gottes haben. Und der Glaube Gottes glaubt alles. Dein Glaube zweifelt. Unser Glaube zweifelt, der religiöse Glaube zweifelt, aber der Glaube, der von Gott, vom Heiligen Geist kommt, der glaubt alles, was der Vater in seinem Wort sagt. Und es stimmt, und es stimmt, und es stimmt. Zuerst die Hindernisse beseitigen und dann erst drauf loszugehen. Dann beginnt das Kämpfen. Die Leute haben Angst vor dem Kämpfen, die haben Angst vor Krieg. Und Gott ist ein Kriegsmann. Gott steuert und lenkt die Kriege, steht in der Bibel. Und wir dürfen nicht das Ziel aus dem Auge verlieren. Deshalb schreib's auf. Schreib deine Vision auf. Was willst du erreichen? Was willst du nächstes Jahr erreichen? Was willst du in 10 Jahren erreichen? Was willst du in 20 Jahren erreichen? Lass uns mal in 20 Jahre denken. Auch wenn Jesus nicht wiederkommt. Das lassen wir mal das vorausgesetzt. Und wenn Jesus wiederkommt, machen wir im Himmel weiter an dem, wo wir hier aufgehört haben. Was willst du erreichen? Ziel vor Augen. Paulus sagt, ich lasst euer Ziel nicht verrücken. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Wir dürfen nicht schwach werden, das Ziel aus den Augen verlieren. Immer diesen Kern begießen. Immer wieder gucken, wie weit ist er? Wie weit ist es? Und dann überwinden das Negative. Paulus sagt einmal, oder in der Bibel heißt es einmal, wir überwinden in dem weit. Also wir bleiben nicht stehen. Also es kommt, es kommt, es kommt. Du solltest zum Apfelkern hingehen und du solltest sagen, Kernchen, komm mal raus. Kernchen, komm mal raus. Mein Vater, wir sind Christen geworden. Wir waren einfältig, wir haben zuerst mal keine Gemeinde gehabt. Und weißt du, wenn man keine Gemeinde hat am Anfang oder wenn man überhaupt, wir wohnten im Bayerischen Wald, wo Fuchs und Hase gute Nacht sagt, also ganz abgeschieden, also der nächste Nachbar war 800 Meter weg. So, aber mein Vater, wir kamen vom Gottesdienst nach Hause noch gut angezogen, der ist aufs Feld gegangen und hat gesagt, Herr, segne unseren Acker, segne unser Getreide, segne unsere Kartoffeln. So ist er spazieren gegangen. Haben unsere Kirschbäume gesehen, gesegnet, unsere Walnüsse gesegnet, segne Herr, segne unser Gemüse, segne. Und so sind, und wir waren nicht reich. Der Nachbar hat Dünger verwendet, aber bei uns grünte alles. Dann hat dieser Nachbar gesagt, Herr Matudes, wie machen Sie das, bei Ihnen gedeiht das. Ich weiß, was passiert ist. Sein Grundstück war oben, unser war im Tal. Er hat oben gedüngt und wenn es geregnet hat, das ganze Dünger mit ging zu uns runter. Wir haben gebetet, wir haben nur gesegnet. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Er nimmt von den Ungläubigen und gibt den Gläubigen. Wir müssen es verstehen. Wir haben es nicht verstanden zuerst einmal. Oh, mein Vater sagt, guck mal, Kinder, so gut ist Gott. Guck mal, wir müssen viel mehr beten. Wir werden mehr gesegnet. Aber nachher, im Laufe der Jahre haben wir rausgekriegt, was da passiert ist. Der hat geodelt oder gejaucht, mit Jauche da gedüngt und was weiß ich alles da gemacht. Und ist alles runter. Und je mehr er düngte, desto mehr wuchs bei uns und nicht bei ihm. Der Herr gibt den Seinen. Das muss man lernen. Ja, manchmal benutzt Gott die Ungläubigen, damit die Gläubigen gesegnet werden. Es ist so. Wenn wir die Bibel anschauen, überall passiert das Gleiche. Das gleiche Strickmuster. Gott benutzt die Ungläubigen, die schuften, die rackern und die machen und die tun, die regieren, die kommandieren, die kämpfen und streiten. Und der Gläubige, der sagt, Herr, bitte, ich brauche dich, ich kann es nicht. Segne unser Feld, segne unser Acker und es wird gesegnet. So, nie das Ziel aus den Augen verlieren. Wir dürfen die Welt nicht nur mit natürlichen Augen sehen, sondern mit den geistlichen Augen. Ganz arg wichtig, mit den Augen der Ewigkeit. Römer Kapitel 5, Vers 3 bis 5. Wir sollen voll Freude sein, voll Jubel sein. Also Optimisten. Du hast mehr aus deinem Leben, wenn du ein Optimist bist. Stell mal vor, oh Gott, das ist so schwer, ich weiß gar nicht, wie ich das zurechtkommen kann. Wir wissen nicht, was wir den Kindern auf dem Tisch vorsetzen müssen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, wer zahlt unsere Rente noch. Weißt du, jammern. Hör auf zu jammern. Sei zuversichtlich. Voller Jubel. Fang an zu jubeln. Egal, wenn du nichts hast. Ich bin in Jugoslawien, da war meine Frau dabei, in Jugoslawien, da kommen wir zu einer Familie, die haben nur ein paar Gurken, ein Speck auf dem Tisch und ein Glas. Die haben nicht einmal Gläser für die Gäste und nicht einmal für die Familie, sondern so einen Krug haben sie das alles, so einen alten Bierkrug und so weiter. Und dann steht der Vater und er sagt, oh Gott, ich danke, so steht er da, ich danke, dass wir so viel haben. Ich habe gedacht, Mensch, du warst noch nie im Westen, du weißt nicht, was das noch mehr gibt, weißt du. Euer Papa, also auf jeden Fall. Und er steht da und dankt und ein Dutzend Kinder und Familienmitglieder da und dankt und preist Gott, dass er so viel hat. Optimismus. Weißt du, mit wenig, Gott kann mit wenig viel machen, wenn du anfängst zu danken. Das ist, wie unser Leben multipliziert wird. Aus wenig bekommen wir viel, wenn wir anfangen, Gott zu loben und zu preisen. Auch wenn es nur Paprika gewesen ist. Lass mich mal hier Römer 5 lesen von Vers 3. Sogar, dass wir jetzt noch leiden müssen, ist uns ein Grund zur Freude. Dass wir jetzt noch leiden müssen. Denn wir wissen, dass Leiden zur Standhaftigkeit führt. Guck mal, das ist alles gut. Wozu das alles da ist. Das Leiden führt zur Standhaftigkeit. Standhaftigkeit führt zur Bewährung. Und in der Bewährung festigt sich unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber gibt uns die Gewissheit, dass Gott uns nicht fallen lässt. Er hat ja unsere Herzen in seiner Liebe erfüllt, mit seiner Liebe erfüllt, als er uns den Heiligen Geist geschenkt hat. Weißt du, wir sagen immer, die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, aber das ist das Endergebnis. Wir lieben Gott weiter, auch wenn wir traurig sind, wenn wir in Betrübnis sind, wenn wir erschüttert werden, wenn wir unten durch müssen, und das festigt uns. Weißt du, wenn alle gegen dich sind, dann stehst du so, dann kämpfst du. Aber wenn alle so für dich sind, dann lässt du dich auch mit der Masse treiben. Und deshalb hier Standfestigkeit. Die Widerstände erzeugen Standfestigkeit. Und das ist der Wille Gottes, dass du standfest bist und nicht hin und her wackelst. Durch die Schwierigkeiten, die du jetzt durchgehst, da hat Gott immer seine Hand mit im Spiel und hat einen ganz besonderen Plan. Gott hat einen göttlichen Grund für die Anfechtungen, die du durchmachst. Es will Standfestigkeit bewirken. Ich stehe hier, auch wenn es 1000 Teufel auf dem Dach sind. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Sie festigen und härten uns ab. Gottes Kinder sind abgehärtet. Und deshalb diese vielen kalten Duschen, die du bekommst. Weißt du, wenn die Mutter dich immer mit warmen, lauwarmen Wasser abwäscht, ach, du wirst nicht abgehärtet. Wirst du Weichling werden. Aber so kalte Dusche, da schreist du mal auf. Aber das nächste, ja, das macht dir nachher nichts mehr aus, das kalte Wasser. Da wirst du abgehärtet. Und so viele Menschen sind heutzutage nicht abgehärtet. Nicht widerstandsfähig gegen Krankheiten. Und Geschwister, wir müssen noch viel stärker werden. Widerstandsfähig gegen alle möglichen Krankheiten, die so rumkursieren. Dass wir keine Vitamin C Tabletten mehr brauchen und keine sonstige Tabletten mehr brauchen. Jetzt kommen Grippe und Impfungen und etc. Wir haben so viel Widerstandskraft in uns. Wir sind schon durch so viel Not gegangen, dass die Krankheit uns nichts mehr ausmacht. Wir sind immun. Wir haben das alles schon gehabt. Wir sind geimpft worden gegen diesen Sachen. Okay, wir können gegen den Strom schwimmen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Paulus sagt, Gott hat uns genommen und zugelassen und Gott lässt es zu, damit wir in jeder Situation uns bewähren, behaupten. In Römer 5, wenn wir so diese Einleitung zu diesem Abschnitt, was ich euch gelesen habe, hingucken, Vers 3 bis 5, wenn du so vorne wegschaust, da sehen wir zuerst, dass Gott uns nicht verlässt, dass Gott uns zu sich nimmt. Wir haben niemand außer Gott. So leitet der Römer 5 ein. Wir brauchen niemand als Gott. Wenn wir das gelernt haben, Wir verlassen uns auf niemand als auf Gott und auf seine Gnade. Da heißt es, wir verdanken alles unserem Herrn Jesus Christus. Wenn du alles, was in deinem Leben passiert, verdankst Jesus Christus, nicht nur dankst, sondern verdankst. Verdankst. Es ist eine andere Stufe des Dankens. Verdanken. Ich verdanke. Wir verdanken alles Jesus, denn er eröffnet uns den Zugang zu der Gnade, die jetzt unser Leben bestimmt. Du verdankst Jesus, dass er die Tür aufgemacht hat und du kannst zum Vater eintreten. Du verdankst ihm die Gnade. Nun, dann geht es weiter. Oder deswegen sind wir voll Freude und Zuversicht, weil wir fest damit rechnen, dass Gott uns an seiner Herrlichkeit teilnehmen lässt. Gott lässt dich jetzt an seiner Herrlichkeit teilnehmen. Ich kann's. Wir verdanken alles Jesus, Römer 5, Vers 1. Ich verdanke alles Jesus und ich werde eingeladen, teilzunehmen an seiner Herrlichkeit jetzt. Wie mache ich mehr aus meinem Leben? Das ist mein Thema. Du verdankst Jesus dein Leben. Haben wir ja gesungen. Du verdankst, bleib jetzt fest, du verdankst Jesus alle deine Angriffe, die du hast. Wenn du nicht Kind Gottes wärst, hättest du keine Probleme oder weniger. Oder nicht diese Probleme, die du jetzt hast. Verleumdung, Verkannt, Verspottung und so weiter. Betbruder, Betschwester. Wir verdanken Jesus alle die Verachtung, die Schmach Christi, steht in der Bibel. Wir verdanken ihm das. Wegen ihm haben wir Probleme, weil wir so ernst meinen und so weiter. Ich verdanke Jesus alle meine Kämpfe. Wenn ich kein Kind Gottes wäre und mich in der Stube zurückziehe und fäkle und Briefmarken sammle und Waldlauf mache, da begegnet so ein Wildschwein höchstens noch und so weiter und ganz still nur Kaffee schlürfe und so weiter. Wenn ich nichts tue, aber weil ich Kind Gottes bin und weil ich das Beste will, weil ich für Gott kämpfe, ich verdanke ihm alles, meine Niederlagen. Ich verdanke Jesus diese Führung und Umleitung und Isolation oder ich verdanke auch meine Siege, Jesus. Halleluja. Ich verdanke alles, Jesus. Er hat es gewollt, hat es geführt und so weiter. Wir verdanken ihm alles. Römer 5, Vers 6, wenn ich hier so weiter schaue. Als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist Christus für uns, die wir Feinde waren, gestorben. Also wir verdanken das Heil und die Rettung einfach ihm. Alles, was du bist, verdankst du ihm. Und nichts kann uns jetzt schaden. Deshalb also viel mehr sagen, Herr, ich verdanke dir alles. Lass uns zusammen sagen, Herr Jesus. Ich verdanke dir alles. Das Gute wie das Schlechte. Das Hohe wie das Tiefe. Ich verdanke dir alles. Du verdankst ihm alles. Halleluja. Wie erreichen, und jetzt komme ich zu dem Punkt, wie erreiche ich mehr aus meinem Leben? Ich erreiche viel durch Jesus in meinem Leben. Leben ohne Jesus und Leben mit Jesus. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt. Schon was Gewaltiges. Wir erreichen alles Unerreichbare durch Jesus. Halt's fest. Alles Unerreichbare. Sündenvergebung, Jenseits, ewiges Leben. Unsere Lieben, dass ich sie begrüßen werde und sagen, Halleluja. Daddy oder Opa oder Grandpa. Halleluja. Unsere ganzen Lieben, dass wir sie sehen werden eines Tages. Verdanken nicht ihm den Himmel, dass ich das Vaterherz Gottes, dass ich dem Vaterherz Gottes näher gekommen bin. Ich verdanke Jesus alles. Das verdanke ich ihm alles. Das Evangelium ist ein Blick immer nach vorne. Du verdankst Jesus. Das Heil, Erlösung, Frieden, Freude und so weiter. Dein Leben wird verlängert durch Jesus. Verewigt durch Jesus dein Leben. In Sprüche Kapitel 4 werde ich nicht lesen, Vers 10 bis 15, aber da will ich nur so ein paar Gedanken rausfiltern. Sprüche 4. Hier ist die Rede über die Weisheit. Und wenn Sprüche über die Weisheit redet, meint immer Jesus oder den Herrn. Wenn du hier dich an dieser Weisheit festhältst, diesen Jesus-Weg festhältst, wenn du dich an der Weisheit festhältst, Sprüche 4, verlängerst du dein Leben. Also, wie mache ich mehr aus meinem Leben? Ich verlängere mein Leben, wenn ich mich an Jesus festhalte. Wenn ich auf ihn höre, wenn ich seinem Beispiel folge. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Verleugne es nicht, schreibt Paulus an Timotheus. Halte fest und so weiter. Schau nicht auf diese Leute, oder wenn ich, nein, nicht nur Paulus, sondern auch hier in Sprüche Kapitel 4, Vers 16 weiter, wenn ich dann lese. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Verleugne es nicht. Halte an deine Erziehung fest. Dein Leben hängt davon ab. Dein Leben hängt an deiner Erziehung, wie du erzogen worden bist, wie du laufen gelernt hast. Wenn du humpeln gelernt hast, dann humpelst du den Rest deines Lebens. Aber wenn du gerade laufen gelernt hast, dann läufst du gerade deines Lebens. So, und was du gelernt hast, richte dich nicht nach dem Vorbild gewissenloser Leute. Folge nicht dem Beispiel von Unheilstifter. Tu es nicht, halte dich von jedem Unrecht fern. Wende dich davon ab und gehe deinen Weg geradeaus weiter. Du verlängerst dein Leben, wenn du dich an den Herrn hältst. Schlechte Menschen, die verkürzen ihr Leben. Noch etwas, wenn du Sprüche Kapitel 4 weiterliest. Und da heißt es, schlechte Menschen können nicht einschlafen. Das ist schlechte Menschen. Weißt du, du brauchst Tabletten, Schlafmittel, Baldrian oder was weiß ich, Knoblauch. Um einschlafen zu können. Aber hier, schlechte Menschen können nicht einschlafen. Deshalb, ich denke, es ist ganz arg wichtig, dass wir so Bilanz machen, wenn wir einschlafen. Vater, vergib alles, was heute gewesen, was nicht gut war, vergib. Und wir wollen jetzt in Frieden, in die Ruhe Gottes eingehen. Du verlängerst dein Leben und dann schläfst du. Und wer schlecht schläft, vermasselt den nächsten Tag. Den nächsten Tag, wenn du da Albträume hast und wenn du nachts nicht schlafen kannst, du verkürzt dein Leben, du verschlechterst dein Leben. Also, schlechte Menschen schlafen schlecht. Steht in der Bibel, Wort Gottes, Sprüche Kapitel 4. Können nicht einschlafen, wenn sie vorher etwas angestellt haben. Das liegt der Grund für Schlaflosigkeit. Die Welt ist böse, liegt im Argen. Böse Geister wollen immer Böses und die wollen nachts das Böse an dir ausprobieren und testen und so weiter. Böse Gedanken müssen weiter spinnen und weiter arbeiten in der Nacht und so weiter. Du verschlimmerst deine Nacht, also statt verbessern. Die Bösen finden keine Ruhe. Und wenn sie jemanden zu Schaden gebracht haben und so weiter, sie finden keine Ruhe. Und das ist ihr tägliches Brot. Unruhig. Jetzt wach auf, jetzt schnell. Brief schreiben. Und dann schreibst und diktierst und so weiter und diskutierst nachts. Aber das Leben des Gerechten ist wie Sonnenaufgang. So steht's hier. Das Leben derer, die auf Gott hören, gleicht dem Sonnenaufgang. Es wird heller und heller, bis es völlig Tag geworden ist. Sprüche Kapitel 4. Das Leben der Gerechten, der Gottesfürchtigen, der Gläubigen, die auf Gott hören, die auf Gott schauen, deren Leben geht vorwärts wie Sonnenaufgang. Niemand kann sie aufhalten, niemand kann sie verhindern, niemand kann sie blockieren. Verlängere dein Leben. 4. Mose Kapitel 13, Vers 30. Kaleb und die Israeliten, die Kundschafter kamen zurück und die sagen, wir können es nicht, wir können es nicht, wir können es nicht. Weißt du, und das ist auch wieder ein Punkt, wo ich ganz schnell zurückgreifen will. Ein Punkt, wir können es nicht. Sag nicht, wir können es nicht. Mit deinem Gott kannst du etwas. Und Kaleb und Josua, diese beiden Kollegen, die haben gesagt, wir können es. Wir können es. Du kannst es. Du kannst dein Leben verbessern. Wir können die Leute einnehmen. Wir können die Städte einnehmen. Wir können. Der Glaube an Gott bereichert dein Leben. Du bist immer das, was du sagst. Wir können es nicht. Böse Menschen. Weißt du, du musst nichts Böses getan haben. Wenn du keine Verbindung mit Gott hast, wenn du einschläfst, dann wachst du in der Hölle auf. Die ganze Nacht ist zur Hölle. Zum Sündenfuhl und Albtraum und was weiß ich. Aber wenn du sagst, gute Nacht, Herr Jesus. Gute Nacht, Heiliger Geist. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht. Und vielleicht betest du das Vater unser noch. Ich denke, das ist gar nicht mal so schlecht. Nachts zum Einschlafen, so ein Stoßgebet. Vater unser ist nichts anderes wie so ein Nothelfergebet. Also dieses Vater unser. Eigentlich sollte man das 18er Gebet beten als Jude, aber das ist viel zu lang. 18 Strophen, so viel lang. Der Herr Jesus hat es verkürzt auf ein paar Bitten da und so weiter. Was ganz wichtig, das war das Wichtigste, was so wichtig ist, rausgefiltert. Das ist das Vater unser. Vater unser ist nichts anderes als ein typisches jüdisches Gebet aus dem 18er Gebet rausgefiltert. So, denk nicht, dass der Herr Jesus das Gebet erfunden hat. Es ist kein von Jesus erfundenes Gebet. Er sagte, das ist das Wesentliche. Und weißt du, das Wesentliche ist, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und so weiter. Vergib uns unsere Schuld und gib uns unser tägliches Brot täglich. Unser tägliches Brot täglich. Es meint nicht das Essen, es macht geistliche Speise. Nachts, wenn du schläfst, wenn der Tag beginnt, zwischen Einschlafen und Aufwachen, da wird deine Seele genährt mit Übernatürlichem. Das macht viel aus, wenn du dann morgens aufwachst und hast schon eine Predigt parat oder schon ein Lobgesang oder und so weiter. Da hast du schon eine Motivation für den Tag. Aber stell mal vor, du wachst auf und sagst, oh, der Kopf brummt. Der Bauch knurrt. Die Füße machen nicht mehr mit. Das ist alles kaputt. Der ganze Tag gelaufen. Auf wen schaust du, wenn du einschläfst und wenn du aufwachst? Auf was schaust du? Auf Gott, auf die Probleme, auf dich selbst, auf die Fehler, auf deine Ohnmacht, auf die Parteien, Regierungen, Politiker, Nachrichten, auf die Viren, Tumore, Diagnose, Sorge? Wir können's, sagt Kaleb, wir können's. Das Land wartet auf uns. Wir müssen nur kommen und einnehmen. Geschwister, wir haben ein Problem, wir nehmen nicht ein. Wir warten, bis die Sachen uns nachgetragen werden, bis wir beschenkt werden. Du musst abholen, auf dich wartet niemand. Auf mich wartet auch niemand. Noch niemand gewartet. Ich muss hingehen und selber etwas tun. Ich muss selber hingehen, ich muss sagen, bitte bet für mich, aber das ist zu wenig. Ich muss auch was tun. Ich muss etwas auslösen. Ich muss jemandem was sagen. Ich muss fordern. Ich muss ans Amt einen Brief schreiben. Ich muss anklopfen. Und dann stehen sie manchmal, wir wissen nicht, was man machen soll. Na gut, dann mache ich das, was ich denke, was das Richtige ist. Ich habe drüben Sachen in der Kirche gemacht, die dürfte man gar nicht machen. Sage ich gar nicht, was ich gemacht habe. Ans Amt geschrieben, wir sind nicht zuständig. Nächste Behörde geschrieben, wir sind nicht zuständig. Andere Grünen, die sind, also Grundstücksamt und Grünflächenamt, wir sind nicht zuständig. Dann sage ich, ja, wer ist zuständig? Ach, probieren Sie es mal. Und dann probiere ich und dann das Ding sind bestens gelaufen. Bestens gelaufen. Du sollst nicht so viel fragen. Und wenn du Wissen gefragt hast und die nicht zuständig sind, dann bist du zuständig. Für Sachen, wo die anderen nicht zuständig sind. Du musst immer fragen, wer ist für was zuständig? Und dann tust. Ja, und das ist, mir gefällt Berlin. Ich möchte in keiner anderen Stadt sein als in Berlin. Da schwimmt man politisch. Keiner weiß genau, wo es lang geht. Die eine Behörde ist die und die andere Behörde ist dort und keine Behörde weiß von der anderen was groß Bescheid. Das ist die Tatsache. Und deshalb wird es so, deshalb kannst du in Berlin dich richtig entfalten. Und das musst du anfangen. Du musst anfangen, dich zu entfalten. Mach es. Und wenn es tatsächlich nicht so ist, dann werden dir schon auf die Finger geklopft. Und dann kommt irgendjemand und sagt, nee, das können wir nicht so machen. Es ist so wichtig, wir sollen nicht auf die Äußerlichkeiten schauen. Wir sollen die Initiative ergreifen. Du machst mehr aus deinem Leben, wenn du die Initiative ergreifst. Sieh nicht auf das Äußere. Sieh nicht auf deine Feinde. Sieh nicht auf das, was die machen und wie die es verbieten und was sie erlauben, was nicht erlauben und so weiter. In 5. Mose 1, 21, über das gelobte Land hier. Er hat das Land in eure Gewalt gegeben. Geschwister, Deutschland ist in deiner Gewalt. Europa ist in deiner Gewalt. Du kannst hier leben und kannst woanders auch leben. Guck mal, unser Bruder kommt aus Kongo oder Angola und lebt hier. Gott hat das Land in unsere Gewalt gegeben. Was es auch immer heißt, es liegt in deiner Hand. Dein Schicksal, deine Zukunft, deine Ewigkeit liegt in deiner Hand. Nicht in Gottes Hand, in deiner Hand. Und was du jetzt machst, das ist gemacht. Und was du nicht machst, ist nicht gemacht. Und du kannst, und es liegt in, Gott sagt, ich habe alles in deiner Hand gegeben. Die festen Städte in deiner Hand. Das Unmögliche in deiner Hand. Du kannst an Krebs krepieren, wenn du es annimmst. Und du sagst, nein, ich glaube nicht daran. Und ich werde nicht daran glauben. Ich habe ein Buch gelesen von einem Mann, der hat AIDS gehabt in Frankreich. Und als er das erfuhr, hat er sich bekehrt, hat sein Leben Gott gegeben. Und hat gesagt, ich glaube nicht. Und von dem Moment, AIDS hat ihn zu Gott gebracht. Sonst wäre er zu Gott nicht gekommen. Er sagt, ich nehme das nicht an. Ich glaube an, und als er Christ geworden ist, hat gehört, dass Leute für krank gebeten, ist hingegangen und er ist nicht aufgestanden. Der saß da und hat dann jemanden gefunden, der mit ihm betet, an ihn mitglaubt, noch einen Kollegen, also kein Aidskranker, aber ein Bruder in Christus und sagt, und wir beide, wir werden glauben, dass du geheilt wirst. Hoffnungslos, medizinisch bewiesen, also Aids und so weiter. Aber die haben durchgehalten vor Gott und heute ist er Pastor und predigt. Und hat sogar ein Buch geschrieben und so weiter. Gott hat ihn geheilt. Medizinisch unmöglich. Aber bei Gott ist alles möglich. Und zwar, wenn man von innen her die Heilung wird. Unsere Schönheit kommt von innen. Unsere Stärke kommt von innen. Unser Sieg kommt von innen. Und unsere Gesundheit kommt von innen. Unsere Heiligkeit kommt von innen. Unsere Gerechtigkeit kommt von innen. Alles kommt von innen. Und du bist so stark, wie du hier innen drin bist. So wie dein Innenleben ist. Die meisten Leute haben kein Innenleben. Die haben kein Innenleben. Sogar Kaktus hat Innenleben. Aber Christen haben kein Innenleben. Viele Christen, die haben nur schöne Blätter, aber kein Innenleben. Das Innenleben ist, Geschwister, so wichtig, um mehr aus dem Leben zu haben. Menschen, die kein Innenleben haben, sind bettelarm. Kannst du für mich beten? Kannst du mir die Hände auflegen? Kannst du mich mit Öl salben? Kannst du mich in den Himmel heben? Kannst du das? Und so weiter. Weißt du, wenn ich gönne, ich würde für jeden eine Hebebühne zum Himmel machen. Und so Katapult. Und dann rein, der Nächste bitte. Der Nächste bitte. Ich würde euch alle in den Himmel schleudern. Aber das geht leider nicht. Du kommst in den Himmel nur über dein Innenleben. Nicht durch das äußere Leben. Durch dein Innenleben. Viele sind in der Kirche, hat Augustinus gesagt, ist mir so groß geworden, und sind nicht Kirche. Und viele sind nicht in der Kirche und sind Kirche. Reich Gottes, Gemeinde. Weißt du, du brauchst Innenleben. Wie wird mein Leben reich? Geschwister, die Zeit läuft mir davon. Ich mache ganz schnell. Nimm den Teufel nicht so ernst. Das ist ein Punkt, was ich hier aufgeschrieben habe, was ich euch sagen möchte. Nehmt nicht die Sitten des Landes an. Der Sitten der Leute an. Das hat als hier. Er hat 5. Mose 1,21, hat alles in eure Gewalt gegeben. Zieht also hinauf und nehmt es in Besitz, hat Gott gesagt. Gott hat nichts geschenkt. Gott schenkt uns nichts. Gott hat nichts zu verschenken. Er hat das Land beschlossen. Nehmt es gehört euch. Geht hin und nehmt es in Besitz. Der Herr, der Gott, euer Vorfahren, hat es euch zugesprochen. Habt keine Angst und lasst euch nicht erschrecken. Geht und nehmt ein. Wenn du Gesundheit brauchst, nimm Gesundheit ein. Wenn du Freude brauchst, nimm Freude ein. Wenn du Frieden brauchst, nimm Frieden ein. Egal was es ist, fang an einzunehmen und nimm den Teufel nicht ernst. Er sagt, das kannst du nicht. Das ist nämlich, was er erzählt. Kannst nicht. Du musst immer glauben, was Gott sagt. Das Land wartet auf dich. Das ist euren Vorfahren, habe ich das schon verheißen, hat Gott gesagt. Ich will euch ihr Land geben. Und du sollst das Land jetzt in Besitz nehmen. Das ist alles, was du tun musst. Der Vater gibt dir das Erbe deiner Vorfahren in Besitz. Das, was Adam und Eva verspielt haben, das Land deiner Ahnen, gibt Gott dir in Besitz und sagt, nimm ein das gute Land. Nimm ein das gute Land. Gott gibt uns in Besitz. Und du musst diesen Besitz jetzt einnehmen. Deine Erbschaft jetzt antreten. Über das Erbe kommt man zu etwas. Weißt du, du kannst ein armer Junge sein. Aber wenn du einen reichen Vater hast und der ein Erbe hinterlässt, bist gemachter Mann. Und das ist nämlich das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Wie komme ich zu etwas? Ich komme nur über die Erbschaft zum Reichtum. Ich erbe. Und alles, was du hast, wir sind Erben Jesu Christi. Wir erben, was er zurückgelassen hat. Er braucht es nicht. Er sagt, Vater, ich habe alles. Die Herrlichkeit. Er hat ja sich entäußert. Hat alles zurückgelassen. Und alles, was Jesus verdient hat durch Golgatha und durch die Kämpfe hier auf dieser Erde, alles, was er verdient hat, ist für dich und mich. Das wird jetzt ausgeteilt. Das ist ein Erbe. Die Erlösten werden übers Erbe gesegnet, reich. Auf dich wartet ein erfülltes Leben. Das nächste ganz schnell. Aus Gnade. Dein Leben wird reich durch Gnade. Lass dir genügen an meiner Kraft und meiner Stärke und meiner Gnade. Denn meine Gnade ist in den Schwachen mächtig. Geschwister, über Jesus, über den Heiligen Geist werden wir reich. Über die Ewigkeit, was wir drüben alles auf dem Konto haben. Über die Liebe, was wir nach drüben transferieren. Über Dankeschön, was wir Gott alles abgegeben haben. Und jetzt über Gnade. Über Gnade, auf Kosten anderer. Ich lebe auf Kosten anderer. Auf der Gnade, was Jesus für mich getan hat. Er hat vollbracht, er hat es getan. Und alles, was wir haben, ist Gnade. Und dann noch als letztes, Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist das Letzte. Ich lebe aus dem Topf Heiliger Geist. Aus seiner Fülle haben wir genommen. Und wir müssen nehmen können. Nicht nur geben, nehmen will auch gelernt werden. Kannst du nehmen? Bittet und empfangt, klopft und es wird euch aufgetan, sucht und ihr werdet finden. Wir müssen das Nehmen lernen und den Heiligen Geist. Wir müssen um den Heiligen Geist bitten. Deshalb haben wir heute so 1, 2, 3 gemacht, um den Heiligen Geist bitten. Du solltest viel mehr um den Heiligen Geist bitten. Der Heilige Geist ist für jetzt, für das Zeitalter der Gemeinde ist der Heilige Geist. Und wenn du siegreich leben willst, musst du um den Heiligen Geist beten. Wenn du mit Menschen redest und sagst und Jesus den Menschen erzählst und musst nicht beten. Also ich bete nicht und sage, Jesus, öffne den Menschen die Augen, dass er dich sieht und so weiter. Nein, Jesus kann nicht die Augen öffnen. Jesus öffnet nicht die Augen für die Menschen, wenn du betest. Der Heilige Geist, er wird mich verklären. Der Heilige Geist, wir sollten viel mehr um den Heiligen Geist, Gottheit, Heiliger Geist bitten. Heiliger Geist, zeig ihm Jesus. Zeig ihm das Wort Gottes. Verkläre ihm die himmlischen ewigen Wahrheiten. Zeig ihm, wie man betet und so weiter. Heiliger Geist, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Unsere Augen müssen geöffnet werden durch den Heiligen Geist. Wir beten falsch. Jesus, verkläre dich. Jesus hat nicht gesagt, ich werde mich verklären. Er sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich verklärt hast. Und dann sagt er, der Heilige Geist, der Tröster, der kommen wird, wird euch in alle Wahrheit lehren, wird mich verklären, wird mich verherrlichen, wird mich vergrößern. Der Heilige Geist, der kommen wird. Und wir müssen viel mehr mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Weißt du, wenn ich mit Menschen bete, ich mache manchmal ganz kurze Gebete, ich sage, Heiliger Geist, mach Jesus groß in seinem Leben. Mach Jesus groß. Der Heilige Geist macht Jesus groß in deinem Leben. Und wenn du betest, Heiliger Geist, mach Jesus in meinem Leben groß. Lass uns zusammen sagen, Heiliger Geist, mach Jesus in meinem Leben groß. Mach Jesus in meinem Leben groß. Bete viel öfters, Heiliger Geist. Wir beten nicht zum Heiligen Geist. Der Teufel weiß, warum er uns abhält, immer vom Heiligen Geist zu beten. Wir sind in dieses Zeitalter, ist das Zeitalter des Heiligen Geistes. Und der Teufel sagt, du kannst im Namen Jesu beten, wir haben nichts dagegen. Aber nichts dagegen. Kannst du den Vater bitten? Und so weiter. Weißt du, das war jetzt interessant, als der Papst in Türkei war. Die beten Richtung Mekka. Weißt du, das ist okay. In welche Richtung er steht, ob ich da stehe oder da stehe oder da stehe. So und so weiter. Aber weißt du, es ist ganz was anderes, wenn ich im Heiligen Geist bete. Der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes. Dann ist egal, welche Richtung ich habe. In einer Kathedrale oder Kirche da, in der Hagia Sophia, hat er dort nach oben geguckt. Und hat er gesagt, guten Tag, schön, dass du da warst. Weißt du, der Heilige Geist ist überall da, wo du nicht hinkommst, ist der Heilige Geist da. Guten Tag. Kannst in der Hölle sein und der Heilige Geist, wenn er da ist, hol dich da raus. Er wird mich verklären, der Heilige Geist. Er wird mich verherrlichen, er wird mich groß machen. Also, ganz schnell, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, hast du Energie. Und das ist genau das, was du brauchst. Nimm das Angebot Gottes. Diese ganze Energiekrise wirst du überwinden. Gott hat genug Energie. Im Heiligen Geist ist so viel Energie. Kann die ganze Welt aus den Angeln heben. Dein Leben wird so reich. Dein Leben wird so voll. Dein Leben wird so herrlich. Dein Leben wird so großartig. Dein Leben wird so fantastisch, wenn der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt. Kannst alles. Also, wenn du voll Heiligen Geistes bist, bist du voller Leben, voller Freude, voller Sieg, voller Gesundheit, voller Liebe, voller Herrlichkeit. Voller Lob, voller Dank. Das ist alles, da fließt es nur. Also du machst mehr, erreichst mehr, indem du das Erbe antrittst. Und beim Erbschaft ist es so, da wirst du gefragt, möchten Sie das Erbe antreten? Du musst nur ja sagen. Das ist alles. Du kannst natürlich sagen, ich schlage das Erbe aus. Oder ich brauche Bedenkzeit. Möchtest du das Erbe annehmen, das Gott dir zurückgelassen hat? Alles, nur das Erbe antreten und du bist gemachter Mann, gemachtes Kind Gottes, gemachter Jünger Jesu, weißt du, und dann dann macht das Übrige, das alles Übrige, dann wird Testamenteröffnung und dann läuft alles nacheinander. Wenn ich so Beerdigung manchmal halte, das ist manchmal auch schauderlich, da sitzt doch Testamentvollstrecker hinten und blättert nach, guckt nach, ob genau das Lied gesungen wird und genau das geschieht und so weiter, das und das passiert und so weiter. Da wird sogar die Beerdigung, manche haben so die Beerdigung bis ins Detail geplant, ob das alles genau eingehalten wird, ob die Rosen und die Blumen schon so gesteckt sind, ob das Blumengesteck da bleibt und so weiter. Weißt du, wenn schon so Details im Testament festgemacht sind, wie viel mehr unsere Verherrlichung, wenn wir jetzt nach Hause kommen, da ist alles schon festgeschrieben, was dir alles gehört, die Wohnung im Himmel, die der Vater dir bereitet hat, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat, das wartet schon alles auf uns und dann gibt es den Testamentvollstrecker. Was glaubt ihr, wer wohl der Testamentvollstrecker im Himmel sein wird? Manche sagen ich. Auch nicht Jesus. Es ist sein Erbe. Was denkt ihr, wer der Vollstrecker ist? Soll ich dir sagen? Der Teufel. Halt dich fest. Das verdient er nicht. Das steht ihm nicht zu. Das ist der Ankläger der Brüder. bis zum Schluss, bis wir zur Vollendung, bis sich alles unter seine Knie sich unterworfen hat, bis zu diesem Augenblick gibt er keine Ruhe. Und der Herr sagt, ja, der Verdienst, ich hab's ihm geschenkt. Ich kann mit meinen Sachen machen, was ich will. Aber der wird bis zuletzt bei der Testamenteröffnung wird er immer aufmuttern. Nein! Und der Herr sagt, ja. Und Teufel, hör mal, du sollst ihm 7-mal zurückgeben, was du ihm gestohlen hast. Das kommt auch noch. Denn der Dieb muss 7-mal zurückgeben in der Ewigkeit. Hiob hat doppelt zurückgekriegt. So. Und manche sagen, der Teufel muss jetzt sogar, wo hast du es versteckt, die Sachen? Liefere sie aus, aber schön, mein Freund. Das ist Gericht über den Satan. Wenn dann der Herr die Seinen richtet, wir haben keine Ahnung, was alles in der unsichtbaren Welt passiert. Wenn du so einen Einblick mal in der unsichtbaren Welt bekommst, weißt du, wenn du betest und fastest und Gott suchst, bekommst du solche Horizonterweiterungen. Und dann siehst du, was alles so auf dich zukommt, dass der Teufel muss bis zum letzten Augenblick dastehen und alles schön zurückbringen. Alles schön zurückbringen, wo er es versteckt hat. Wo liegen die Schätze, die Reichtümer, die du dem Johannes Matthäus abgenommen hast? Wo sind sie? Bring sie her. Ja, und dann ist das alles. Und weißt du, der Teufel kann Gott gegenüber nicht lügen. Nein, Herr, da ist noch was. Bring ihm schön zurück. Und zahl noch Zinsen. Du, der wird ganz schön arm. Und deshalb, das Gericht ist, dass die Erlösten alles zurückbekommen. Mach mehr aus deinem Leben. Halleluja. Ich freue mich schon auf diesen glorreichen Tag, wenn ich Jesus sehen werde. Halleluja. Lass uns aufstehen. Lass uns Gott loben und preisen. Halleluja. Wir winken dem Herrn zu heute Abend und sagen Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja, sag Halleluja, Halleluja, freu dich auf den Tag der Erlösung. Halleluja, die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Wiederherstellung der Kinder Gottes. Halleluja, wo du wieder in dein Erbe eingesetzt wird. Das wird Jubeljahr sein, das wird ein Festjahr sein, das wird eine Zeit des Jubels sein. Halleluja. Herr, ich preise dich, Herr, ich rühme dich, Herr, ich ehre dich, Herr, ich bete dich an. Oh, ein Tag des Jubels wird es sein, wenn der Teufel mir alles zurückgeben muss. Halleluja. Oh, wenn er mir alles zurückerstatten muss. Oh, dieser Bösewicht. Oh, dieser Räuber, dieser Dieb und Mörder. Wie viele Menschen, wie viele Unschuldige hat er gemordet in all diesen Jahrtausenden. Oh, all die werden zurückkommen. Das sind meine Verwandten. Das sind meine Freunde, die er umgebracht hat. Die werden alle zurückkommen zum Thron des lebendigen Gottes. Und sie werden stehen und Gott loben und preisen. Halleluja, Halleluja. Ich bete den Herrn zu. Wink dem Herrn noch zu. Weißt du, wir sollen lernen, dem Herrn zuzuwinken. Ist vielleicht auch eine Form des Gebets. Gar nicht kompliziert. Nicht viel Worte machen. Halleluja. Heiliger Geist, verkläre Jesus heute Abend. Heiliger Geist, mach uns Jesus groß. Mach uns die Werke Jesu groß heute Abend. Mach uns die Werke des Vaters groß. Oh, Glory, 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 Glory. Halleluja. Praise Gott. Praise Gott. Praise Gott. Praise Gott. Während die Musik noch läuft, wir möchten unser Opfer bringen. Und wenn jemand Gebete hat, bring deine Gebete mit nach vorne. Wir wollen auch hier Gott preisen mit diesen Gebeten. Wenn jemand hat, schreib auf. Aber vielleicht ist jemand, der vom Herrn heute Abend ein Wort bekommen hat, schreib das Wort für dich in deine Bibel oder in dein Buch oder Notizbuch rein und sag, oh Herr, das ist es, was ich festbehalte. Und ich schreibe das Datum sogar noch dazu. Es ist so wichtig, dass du das Datum dazu schreibst, wo du es bekommen hast. Schreib auf, was du gesehen hast. Manches ist für jetzt, manches ist für später, manches kommt nach 4 Wochen, manches kommt nach 1 Jahr, manches kommt nach 40 Jahren, manches passiert gar nicht hier und manches passiert erst in der Ewigkeit irgendwann. Aber es wird geschehen, was der Herr gesagt hat. Halleluja. Gottes Worte kommen nicht leer zurück. Vater, ich danke dir, dass wir dich loben und preisen dürfen, dass wir dich anbeten dürfen. Halleluja. Lass uns ihn im Geist anbeten. Lass uns ihn im Geist preisen. Lass uns ihn im Geist ehren. Halleluja, ich spüre, dass Gott zu dir heute Abend redet. Dass Gott zu dir heute Abend Impulse gibt. Und er sagt, halte fest. Halte fest, was du hast. Halte fest, dass niemand deine Krone nehme. Halleluja, du sollst mehr als nur eine Krone haben. Du sollst einen Thron haben. Was nützt dir die Krone und kein Thron? Was nützt dir die Krone und der Thron und kein Reich? Was nützt dir? Halleluja, du brauchst mehr als nur eine Krone. Oh, Schapani, Emashita. Der Herr sagt, ich will dich ausrüsten mit meiner Herrlichkeit. Ich will dich ausrüsten mit meiner Fülle. Ich will dich ausrüsten mit meinen Segen. Fang an zu sehen. Erwarte Großes und du wirst Großes bekommen. Halleluja. Tu deinen Mund weit auf. Jeremia 33, Vers 3. Tu deinen Mund weit auf. Halleluja. Wir haben heute Abend gehört. Bete laut. Tu deinen Mund weit auf. Und ich will ihn füllen, sagt der Herr. Gott will deinen Mund füllen. Halleluja. Du sagst vielleicht, es ist Frechheit, was ich bete. Es ist unerlaubt. Das steht mir nicht zu. Ich bin zu klein, zu arm, zu schwach, zu unbedeutend. Erwarte Großes, sagt der Herr, und du wirst Großes bekommen. Shika mapana santi. Schau dich nicht als Tellerwäscher heute Abend an. Oshamarana santi. Schau dich nicht als Bettler an. Schau dich heute Abend an als Königskind. Kamarashanti, als Geadelter, als Veredelter Gottes. Halleluja, als Edelmann des Herrn. Schau dich groß an vor dem Herrn. Oh, Gott will alles wieder zurückbringen. Und das aus Gnade. Das aus Gnade. Du bist sein Erbe. Nimm deine Konkordanz und fang an zu lesen, was über das Erbe alles in der Bibel steht. Was dir zusteht. Halleluja. Der Gerechte wird das Erdreich besitzen. Die Friedfertigen werden die Erde besitzen. Halleluja. Auf dich warten Besitztümer. Du denkst, du hast vielleicht irgendwo ein bisschen so ein Acker oder Gartenland oder irgendwo ein kleines Fleckchen. Manche nicht einmal das, aber vergiss das alles. Gott sagt, ich will dir Land geben, ich will dir Fülle geben, das Land gehört dir. Halleluja, du sollst nicht einer sein, der kein Land hat. Gott sagt, ich will dir Land geben zum Besitzen. Das Land, wo Milch und Honig fließt. Geschwister, das ist mehr als Kanaan, das ist mehr als Palästina, das ist mehr als Deutschland, Amerika oder der Goldene Westen. Das Land, wo Milch und Honig fließt, ist den Kindern Gottes verheißen. Halleluja, Rushi, kannst du kommen und uns einfach in ein Lied leiten oder irgendwie weiter. Wir wollen Gott loben und preisen, ihn anbeten. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, Glory, Shikatarama. Halleluja. Kannst du die Musik runterdrehen? Halleluja, danke, Jesus.
Halleluja.
Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Halleluja.
Halleluja. Danke, Jesus.
Halleluja.
Danke, danke, Jesus.
Danke, Jesus.
Danke, Jesus. Halleluja.
Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh.